Und was dann eben auch noch dazu kommt, was wirklich wenig gemacht wird, was super schade ist, ist das Thema Vernetzung und Kooperation. Und das können wir auch lernen in der Digitalisierung. Da passiert ja so viel von Menschen, die miteinander sich vernetzen, in Kooperation kommen und Synergien finden. Wir haben alle Fachschulen für Heilpädagogik, gilt für jeden anderen Bereich natürlich auch, haben die gleichen Themen, die vermittelt werden. Und jeder erzählt das Gleiche, sage ich mal so, zur gleichen Zeit. Wir könnten da so viel mehr schaffen und Inhalte schaffen, kreieren, gemeinsam, wenn wir uns vernetzen würden und da in Kooperation gehen würden.
Ja, da waren eine ganze Menge Aspekte dabei, die hier mal eben schnell von Alicia Seiler angesprochen werden. Fachschulen für Heilpädagogik. Am Anfang bezeichne ich das fälschlicherweise als Pflegeschule. Dafür kurze Entschuldigung hier an dieser Stelle. Aber auch das Thema Digitalisierung, das Thema Kooperation, Kollaboration, wie kann man zusammenarbeiten. Und die Verbindung aus allem wird eben über Alicia Seiler in diesem Podcast geliefert. Nur als sozusagen Spoiler vorab, sie hat eine digitale Fachschule für Heilpädagogik gegründet. Die Shownotes zeigen euch dann den Link dahin zu den spannenden Aspekten. Jetzt will ich aber gar nicht weiterreden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Alicia Seiler. Freut mich, dass wir jetzt in Kontakt gekommen sind, wieder in Kontakt gekommen sind. Du hast es gerade im Vorgespräch erwähnt. Und auf deinem LinkedIn-Profil steht auch, dass wir beide an der Katholischen Hochschule in Freiburg studiert haben. Das ist ja auch noch eine Verbindung. Aber magst du vielleicht einmal kurz damit beginnen zu erzählen, wer bist du, was machst du?
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Es freut mich auch sehr, dass wir miteinander in den Austausch kommen. Ich bin Alicia Seiler und führe eine Fachschule für Heilpädagogik in Schwäbisch Hall und ein Wissensnetzwerk namens EM-Power, das ja Bildungsangebote im Sozialwesen macht. Und ja, ansonsten bin ich noch als Heilpädagogin auch tätig, bin noch in der Praxis, um auch die Praxis in der Lehre nicht so ganz zu verlieren. Genau.
Okay, wie kommt man da drauf? Das ist ja quasi die spannende Frage, die ich sozusagen über den Podcast drüber schreibe. Wie kommt man dazu, eine Schule zu gründen oder eine Pflegeschule dann noch dazu zu gründen? Was war dein Beweggrund?
Also Pflegeschule, muss ich schon mal kurz intervenieren, ist es ja nicht. Es ist eigentlich eher eine pädagogische Ausrichtung, die Heilpädagogik. Ja. Genau. Die Idee, diese zu gründen, wie ist die entstanden? Wahrscheinlich aus mehreren Strömungen. Das eine ist natürlich, dass ich größenwahnsinnig bin und einfach unfassbar viel Spaß daran habe, neue Dinge zu entwickeln. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich thematisch da ganz arg interessiert und habe selbst auf berufsbegleitendem Wege studiert und festgestellt, dass es gar nicht so einfach, wenn man berufsbegleitend studiert, etwas zu finden, was möglichst flexibel ist und es einem auch ermöglicht, überhaupt auf dem, zweiten Bildungsweg dann in diese Richtung zu gehen. Und dann habe ich eben innerhalb meiner unterschiedlichen Bildungserfahrungen Konzepte kennengelernt, die mir weniger gut gefallen haben, welche, die mir sehr gut gefallen haben, und habe dann festgestellt, eigentlich gibt es eine Lücke in der Heilpädagogik und ich möchte die gerne schließen.
Mhm. Da sind viele Aspekte drin, auf die man einzeln eingehen könnte. Ein Aspekt sozusagen direkt am Anfang. Gibt es irgendwelche rechtlichen Hürden in dem Bereich? Also mal eben sozusagen Heilpädagogik, also auf der einen Seite gibt es ja Heilpädagogik als Studium, ja, Diplom Heilpädagogik oder jetzt Bachelor-Master Heilpädagogik und auf der anderen Seite eben Fachschulausbildung in dem Bereich. Und das ist ja nicht mal eben so. Also ich gehe jetzt nicht dahin und sage, ich mache das. Und das Ganze dann noch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir eben online abzubilden oder zu teilen zumindest, im Wesentlichen online abzubilden, geht das so einfach oder wer legt dir Steine in den Weg?
Ja, ich weiß nicht, ob man davon Steinen sprechen kann. Es ist natürlich wie mit allem irgendwie. Es gibt da eine bürokratische Hürde, würde ich sagen, ja. Also natürlich kann man nicht einfach mal so kurz sagen, ich mache jetzt einfach eine Schule auf. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, möchte ich das Ganze ja staatlich anerkannt haben, oder darf das eine Privatschule sein? Wenn es privat ist, ist es auch einfacher vom Weg her. Ich möchte das Ganze staatlich anerkennen lassen, und dadurch, ja, gibt es natürlich Vorgaben einfach, ja, vom Regierungspräsidium, vom Sozialministerium, die dann einzuhalten sind.
Okay, und das ist dann, sagen wir mal in Anführungsstrichen, einfach da drüber zu kommen? Also du musst eine entsprechende Ausbildung wahrscheinlich haben als Gründerin, dann brauchst du ja aber auch Personal, oder wie kann ich mir deine Schule gerade vorstellen? Also vielleicht habe ich da noch so ein klassisches Schulbild im Kopf, wo man irgendwie hingeht und dann hat man Klassenräume und so weiter und so weiter. Also wie ist das aufgebaut bei dir?
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt auch, der es so schwierig macht zu prüfen, weil es eben nicht ganz klassisch ist. Das Konzept ist ein Flipped Classroom Konzept, das heißt umgekehrtes Klassenzimmer, und funktioniert hybrid. Das heißt, ich habe Anteile, die online sind, und Anteile, die in Präsenz sind, Anteile, die in Praktika stattfinden. Und das Konzept ist so aufgebaut, dass die FachschülerInnen etwa 8 Stunden die Woche online lernen. Das Ganze kann flexibel passieren, ist aber auch durchaus soziales Lernen. Also da haben wir Möglichkeiten, es gibt Videos, Texte, Audios, unterschiedliche interaktive Möglichkeiten, eine Community, Transferaufgaben, die danach auch in der Praxis erprobt werden, Feedback wieder von den Mitlernenden. Also auch hier passiert ganz viel soziales Lernen, obwohl es asynchron ist, also nicht ja gleichzeitig stattfindet, sondern flexibel stattfindet. Und dann 1,5 Tagen im Monat kommen die FachschülerInnen vor Ort in Schwäbisch Hall in die Präsenz, und hier werden gemeinsam Aufgaben gelöst. Also das Klassische, ich nehme Input auf in der Schule, funktioniert zu Hause, und ich gehe aktiv ins Tun, ja, versuche Lösungen zu finden oder gestalte etwas Neues, kreiere etwas, das findet in Präsenz statt. Und alles, was theoretisch erlernt wird, mündet in die Praxis. Also es soll Anwendungswissen kreiert werden. Deswegen haben die etwa 2 Stunden die Woche auch Praktikas zu absolvieren, in denen dann projektartig die Inhalte, ja, erprobt werden dürfen.
Wie groß ist deine Schule?
Klein.
Also ganz, ganz konkret, ja?
Ja, klein, genau. Also es ist jetzt so, dass zwischen 15 und 30 Personen sich da weiterbilden können zur Heilpädagogin oder Heilpädagogin.
Okay. Und theoretisch aber relativ gut skalierbar, wenn man das so sagt, weil du natürlich einen großen Online-Anteil dabei hast. Das heißt, du brauchst relativ wenig sozusagen Räumlichkeiten. Selbst wenn es sozusagen mehr werden würde, könntest du die gut verteilen, so über die Gruppen. Das heißt eigentlich ein Wachstumsmodell, oder wie würdest du das sagen?
Doch, auf jeden Fall, ja. Ja. Also es ist klassisch lean organisiert. Wir mieten die Räumlichkeiten nur dann an, wenn wir sie brauchen. Die Lernplattform ist eben von dem Wissensnetzwerk e-Empower, das gemeinsam entwickelt wurde, extra für die Weiterbildung auch mit der Firma Mark und Boppert. Also da sind dann auch schon einige Hürden, die so mit drin sind, wie zum Beispiel, kann ich das denn, ja, die Zeit tracken zum Beispiel, wie kann ich irgendwie feststellen, wie lange sich jemand auch mit einem Lehrmittel auseinandersetzt und so. Das ist da quasi alles mit berücksichtigt worden. Und natürlich auch, eine möglichst geringe Hürde zu schaffen für Menschen, die wenig technikaffin sind.
Ja, genau. Ich meine, das sind ja alles solche Fragestellungen, die mit hinzukommen. Also ich frage so detailliert nach, weil ich es natürlich ein interessanter, sagen wir mal, ein interessanter Punkt finde, gerade in unserem Kontext. Ich meine, du bist Heilpädagogik, bei mir eher die Sozialwirtschaft sozusagen, die da irgendwie drin ist, aber sagen wir mal vom Menschenschlag her, wenn man das so über einen Kamm scheren will, dann sind die ja schon relativ vergleichbar, nicht unbedingt total digital affin. Ich mag immer nicht unbedingt irgendwie so diese einfachen Zuschreibungen zu sagen, ja, wir sind überhaupt nicht digital, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es gibt Entwicklungen dabei, die sind bei uns aus guten Gründen auch, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt ganz so schnell wie in anderen Bereichen, weil bei uns natürlich viel Arbeit einfach auf Beziehungsarbeit setzt, wie sich das in der sozialen Arbeit oder auch in der Heilpädagogik ja nennt. Wie würdest du das einschätzen? Also, sagen wir mal, warum oder, und ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Also diese Digitalaffinität, ja, in dem Bereich, die ist, wie gesagt, sehr ausbaufähig. Wenn du die Menschen da bekommst bei dir oder so, da siehst, die sozusagen die Ausbildung bei dir anfangen, wie würdest du das einschätzen? So ganz allgemein, Umgang mit Digitalisierung und so weiter.
Also es ist tatsächlich so, dass es nicht so ist, dass hier die Jungen kommen, die dann sagen, oh ja, ich habe total Lust irgendwie auch so zu lernen, sondern es sind eher die Menschen, die ja schon einige Zeit im Beruf stehen, sich weiterbilden wollen, vielleicht auch in Elternschaft sind und diese Flexibilität schätzen, aber trotzdem eben diesen Benefit haben wollen von sich in Präsenz sehen und nicht auf eine reine Fernlehre gehen wollen. Das ist eigentlich so, sind die Menschen, die mir begegnen, die auch am Anfang so ein bisschen Ängste haben. Wie ist das dann mit dem Digitalen? Werde ich damit klarkommen und so? Und wir dann einfach gemeinsam schauen können, es ist super einfach zu lernen und die Hürde ist auch schnell abgebaut. Ja, und das andere, was ich noch nicht erwähnt habe, ist ja auch die inhaltliche Ausrichtung der Fachschule. Also es werden auch digitale Kompetenzen erworben hier, die vielleicht, sag ich mal, für die Zukunft unfassbar wichtig sein können, was jetzt aktuell auch vielen wahrscheinlich noch nicht so bewusst ist. Also das ist nicht der Beweggrund, warum sich viele für die Fachschule entscheiden. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir da alle sehr davon profitieren können. Und dieses Wissen auch gebraucht wird in den Organisationen in der Sozialwirtschaft. Und da glaube ich auch, dass Heilpädagoginnen eine sehr gute Zielgruppe sind, weil die in unfassbar vielen Tätigkeitsfeldern unterwegs sind, in verschiedenen Funktionen unterwegs sind. Also die sind direkt am Menschen und fördern zum Beispiel Personen in Einzelsettings oder auch in Gruppen. Die sind in der Familienhilfe tätig, sind teilweise selbstständig, sind beratend tätig oder können auch führen. Und das sind eigentlich ist eine super Möglichkeit, hier Wissen in die Organisation zu tragen, also auch im Sinne von einer lernenden Organisation und das Ganze auch als Mentoring zu verstehen.
Was sind für dich digitale Kompetenzen?
Oh, das ist aber eine große Frage.
Ja, du hast es eben erwähnt. Ja, du hast gesagt quasi, die Schülerinnen und Schüler können digitale Kompetenzen erwerben, die sie sozusagen in der Zukunft brauchen. Nicht nur in der Zukunft, sondern ich glaube, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die auch jetzt sinnvoll gewesen wären sozusagen.
Ja.
Aber was würdest du darunter verstehen? Weil es also eben, weil digitale Kompetenzen ist so ein Schlagwort, das in vielerlei Hinsicht gebraucht wird.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke, dass es auch sehr vielfältig ist und sich in unsere Kompetenzbereiche hineinträgt. Also ich würde das, man sagt es so, das ist so ein einzelner Kompetenzbereich, aber eigentlich fließt es in sämtliche Kompetenzbereiche hinein. Das allererste, ich denke mal, die Basis ist, die Offenheit dafür zu entwickeln. Also zu schauen, warum sollte das überhaupt Sinn machen, sich ethisch damit auseinanderzusetzen? Warum ist es auch wichtig, dass wir uns mit digitalen Inhalten auseinandersetzen? Warum ist es wichtig, dass wir das auch nicht nur den Fachmenschen überlassen, sage ich mal, wie ja auch digitale Geschäftsmodelle zum Beispiel entstehen können in der Sozialwirtschaft? Also der erste Bereich ist erstmal so das Thema Offenheit und Ethik. Und dann geht es um so ganz klassische Bereiche wie Kommunikation, wie kommunizieren wir miteinander, bis hin dann auch dazu, wir in der Heilpädagogik beraten ja auch viel Eltern, haben mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun. Und da geht es dann natürlich auch darum zu schauen, wie schütze ich, wie begleite ich das gut, die Nutzung von digitalen Medien, wie kann ich das aber auch sinnhaft nutzen, also welche Tools gibt es dafür, wie kann ich mir die Arbeit erleichtern, und so weiter und so fort. Also das ist, denke ich, eine sehr große Bandbreite an Inhalten. Und wenn man sich das genau anschaut, fließt es eigentlich in sämtliche Kompetenzbereiche hinein. Also würde ich das persönlich sogar nicht mal wirklich drinnen.
Also bin ich sehr nah bei dir. Es gibt inzwischen ja einige Professuren auch an Hochschulen für das Thema digitale Transformation, wo ich mir immer die Frage stelle, macht es Sinn, sozusagen eine Professur zu haben oder wäre es nicht eigentlich ein Querschnittsthema, eben was sozusagen in jedem Modul, egal oder in jedem Themenbereich, in jedem inhaltlichen Bereich sozusagen mit einfließt. Heilpädagogik, also ja, darüber glaube ich, kann man lange diskutieren. Deswegen bin ich da, also ich bin eher bei dir und würde sagen, okay, das ist eigentlich ein Querschnittsbereich. Natürlich braucht er aber Vertiefung in verschiedenen Bereichen, wo man irgendwie sagen kann, ja, okay, Forschung in dem Bereich zu betreiben und so weiter.
Für den Anfang ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das auch so zu lösen, weil dann die Wahrnehmung natürlich auch höher ist.
Ja, also genau, also nach außen hin sichtbarer ist es natürlich, wenn man entsprechende Positionen sozusagen dafür auch bereitstellt. Und es ist natürlich, also so diesen Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja bisher gerade in der Ausbildung für soziale Berufe gab es das ja in Anführungsstrichen noch nicht. Ja, also da konnte man sozusagen Glück haben, wenn man auf jemanden getroffen ist, der dieses Thema auch mit behandelt hat, sozusagen. Also digitale Kompetenzen sozusagen auch mit thematisiert hat. Wie gesagt, ich komme aus der sozialen Arbeit, wo man gesagt hat, okay, Gemeinwesenarbeit beispielsweise als ein Arbeitsfeld. Und Gemeinwesenarbeit in einer digitalisierten Welt ist natürlich ein ganz eigenes, hochspannendes Thema, ja, so irgendwie, über das man sich auseinandersetzen kann. Damit konnte man dann Glück haben, wenn so jemand das hatte. Und entsprechend ist es natürlich wichtig, das jetzt erstmal sozusagen hervorzuheben und zu sagen, ja, wir beschäftigen uns auch damit.
So. Auf jeden Fall.
Kurz nochmal auf Heilpädagogik zurück. Heilpädagogik, wenn ich das richtig verstanden habe, meine Frau ist Diplom-Heilpädagogin, deswegen hoffe ich, dass ich das doch richtig verstanden habe, ist eine Beschäftigung oder sagen wir mal, ist oder eure Hauptzielgruppe sind Menschen mit Behinderung. Ist immer die Frage, ob man das so nennt. Auch da kann man irgendwie Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wie auch immer sozusagen die aktuell richtige Bezeichnung ist. Da geht es um das Thema sehr stark auch Inklusion, also eine inklusive Gesellschaft zu gestalten. Wie würdest du den Anteil sozusagen oder den Anteil sehen von deiner Schule, von dieser Herangehensweise in Bezug auf Heilpädagogik hinsichtlich Inklusion?
Den Anteil. Also
ja, also ich persönlich, welche Auswirkungen sozusagen würdest du da sehen? Weil ich finde es ja ein wichtiges Thema auch zu sagen, okay, digitale Inklusion ist natürlich auch ein Riesenthema, über das man sprechen kann.
Absolut, ja. Auch ein ganz, ganz wichtiges. Ich denke, die Heilpädagogik ist für mich persönlich ganzheitliche Entwicklungsbegleitung. Und das heißt, ich kann Menschen in jedem Punkt seiner Entwicklung ganzheitlich erstmal begleiten. Und dazu gehört natürlich auch die Teilhabe. Und wir begleiten Menschen darin, eine höhere Lebensqualität zu erhalten durch eine Maximierung der Teilhabe, durch eine Maximierung von Autonomie und Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Das heißt, es sind Bereiche, die durch einerseits digitale Technologien gestärkt werden können, ermöglicht werden können, Dinge, ja, passieren können, die vorher gar nicht möglich gewesen wären, also noch vor 20 Jahren. Ich weiß noch, die ersten Sprachcomputern, mit denen ich gearbeitet habe, das waren also große Kisten, wo wir dann angefangen haben, die einzelnen Funktionen der Maus auf Lichtschalter umzulegen und so. Also das war sehr experimentell, während heute da unfassbar viel möglich ist und das Menschen ermöglicht, selbstbestimmt zu sein und teilzuhaben, was vorher gar nicht denkbar war. Gleichermaßen aber auch natürlich die digitale Teilhabe im Blick zu haben und da nicht zu sehr Systeme zu entwickeln, wo wir Menschen auch abhängen.
Ja, wo siehst du die größten Hürden? Also wo das passieren kann, die Menschen abzuhängen?
In vielerlei Hinsicht. Ja, also es fängt ja schon an, wenn ich an Organisationen denke, zum Beispiel der Eingliederungshilfe, dass sie kein WLAN haben. Das sind so Basics eigentlich auch oft. Also, oder gar nicht die Idee da ist, dass ich das ja nutzen kann für die Menschen. Dass es selbstverständlich ist, dass ich morgens auf meiner App schaue, was haben wir heute für ein Wetter. Es ist selbstverständlich, dass ich kurz mit meiner Kollegin irgendwie über WhatsApp kommuniziere. Aber ich komme gar nicht auf die Idee, dass das für den Menschen, den ich dort begleite, auch gut sein könnte. Und dass der vielleicht auch kommunizieren möchte mit jemand, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Ja.
Ich meine, das finde ich die eigentlich ja spannenden Fragen dahinter. Also, sagen wir mal, digitale Kompetenzen, das, wo wir gerade eben kurz drüber gesprochen haben, als in Anführungsstrichen Anwendungskompetenz. Ich muss mich sozusagen auch selber damit beschäftigen. Aber eigentlich ist es ja das, was du gerade beschrieben hast, sowas wie eine Haltung in einer Kultur der Digitalität. Ja, so wenn man das halt irgendwie so nennen will. Und also eben die Realität wird in der Digitalität gedacht sozusagen, wo halt klar ist, okay, ich nutze das für die Menschen und mit den Menschen und lerne sozusagen von beiden Seiten auch, ja, also es ist ja überhaupt gar nicht so, dass die in Anführungsstrichen Gesunden, die wir begleiten, begleiten mehr sozusagen Kompetenzen oder Fähigkeiten dazu hätten, sondern genau umgekehrt. Aber wie gelingt es, dass diese so eine Haltung zu entwickeln?
Ich spreche gerne von Teilhabekultur. Also es geht darum, eine Kultur zu entwickeln, in der es mir selbstverständlich ist, dass mein Handeln darauf so ausgerichtet ist, also es passiert dann schon automatisch, dadurch, dass meine Haltung so geprägt ist, dass ich sage, ich möchte es jedem Menschen ermöglichen, teilzuhaben, dann wird es internalisiert und ich muss gar nicht mehr drüber nachdenken und es wird mir klar, dass jeder Bereich in jedem Lebensbereich zu überdenken ist, wie kann ich Menschen hier die Teilhabe ermöglichen. Und ich denke, das ist eine Kultur, die wir brauchen. Also es ist auch sowohl in der Wissenskultur als in der Unternehmenskultur gilt es immer wieder zu schauen, so wie ist unsere Grundhaltung dazu? Und wenn ich wirklich interessiert daran bin, dass jemand anderes diese Teilhabe erfährt, dann passiert mir das automatisch, dass ich drüber nachdenke. Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du in Deutschland die Teilhabekultur verorten? 1 ganz schlecht, 10 ganz hoch.
Also Deutschland ist sehr pauschal gesagt. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, wo man genau hinschaut. Aber ich würde mal so jetzt aus dem Bauch raus sagen, irgendwo bei 5.
Mhm. Okay, wenn du auf unseren Arbeitsbereich guckst, also den Arbeitsbereich der sozialen Arbeit, Heilpädagogik, die Sozialwirtschaft oder die Wohlfahrt, wie auch immer man das so bezeichnet, auf einer Skala von 1 bis 10?
Auch wahrscheinlich bei 5. Mhm. Also ich glaube, dass da viele Entwicklungspotenziale sind und ich glaube aber auch, dass sich ganz viele schon auf den Weg gemacht haben. Ich denke, dass da einiges passiert, da auch viel Offenheit entstanden ist jetzt in der letzten Zeit, auch durch die Erfahrungen, die gemacht werden durften. Also es ist ja oft so, wenn wir Erfahrungen machen, dass wir dann merken, ach, ist ja doch gar nicht so schlecht und dann gehen so nach und nach, werden die Scheuklappen abgelegt und man stellt fest, ja, wir können uns ja durchaus auch digitaler Technologien bedienen und es kann uns hilfreich sein. Und ja, was wollte ich noch erzählen?
Nee, ist ja, also das Interessante dabei ist ja halt irgendwie, dass du sozusagen, und ich wäre zu einer sehr ähnlichen Einschätzung gekommen, ja, dass du quasi die Teilhabekultur der Gesellschaft, also tatsächlich ein bisschen sehr, sehr große Frage, ja, da muss man in ganz viele Richtungen gucken sozusagen und Unterschiede machen, auf der gleichen Ebene verortest wie die Teilhabekultur in dem Bereich, der sich eigentlich professionell mit diesem Thema befasst, also der sozusagen wo die Profis in Anführungsstrichen für Teilhabe sitzen. Ich denke ein bisschen in Richtung von Raoul Krauthausen als Aktivist für Teilhabe, der ja gerade und immer wieder berechtigt auch die sozialen Organisationen ja tatsächlich angreift und sagt, liebe Freunde, guckt mal dahin, was macht ihr denn da eigentlich? Von Werkstätten von Menschen mit Behinderungen über Wohnmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung oder mit Teilhabeeinschränkungen, wie auch immer, wo er sagt, das hat ja nichts mit Teilhabe zu tun, sondern das ist sozusagen ein patriarchalisches System, wie auch immer man das bezeichnet, Experten die über Menschen mit Behinderung bestimmen und nicht mit sozusagen Menschen mit Behinderung gute Entwicklungsmöglichkeiten sozusagen liefern. Und diesen Switch hinzukriegen, da hänge ich oftmals dran. Ja, so irgendwie, wie gelingt es uns in der sozialen Arbeit? Und damit kommt man auch zu Organisationen und so weiter und so weiter, wegzukommen von dieser Expertenhaltung.
Ja, ein ganz großes Thema, mit dem ich mich auch viel beschäftige. Also da stehe ich wahrscheinlich auf einer relativ ähnlichen Seite wie du. Es ist unfassbar wichtig, dafür zu sensibilisieren, dass es hier einen Bedarf gibt. Es ist natürlich immer schwer, weil ich auch mit einer Kritik reingehe ins System. Und auf der anderen Seite denke ich, dass es ganz oft Strukturen sind, die gewachsen sind, an denen Menschen festhängen. Weil wenn ich mit einzelnen Menschen spreche, dann erlebe ich doch häufig da eine viel höhere Offenheit, eine höhere Kompetenz auch, als ich sonst wahrnehmen kann, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe und die Gesamtorganisation betrachte und dann denke, warum, woran hängt's? Und die einzelnen Menschen im System scheinen es manchmal gar nicht unbedingt zu sein. Eher dann die Frage, so wie verhalte ich mich innerhalb dem System und innerhalb dieser gewachsenen Strukturen? Und was macht es uns so schwer, diese aufzubrechen? Und was macht es mir so schwer, in die Veränderung zu kommen?
Also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass sich Menschen so verhalten, dass sie einen Vorteil aus dem System sozusagen herausziehen, und je nach Strukturen dahinter haben sie einen anderen Vorteil. Das bedeutet quasi irgendwie, wenn ich mich in einem starren hierarchischen System bewege sozusagen, mache ich das nicht mit böser Absicht sozusagen, sondern so, dass ich meinen wesentlichen Mehrwert sozusagen daraus ziehe, und entsprechend hält sich halt nur das System auch aufrecht. Ja, so, was ja die Frage implizieren würde, wie gelingt es, das System oder die Systeme der Organisationen zu verändern? Also die erste Frage dazu, wie gelingt es? Die zweite Frage, ist das Thema bei euch in der Schule oder im Curriculum?
Allgemein Change oder was meinst du?
Ja, nee, nicht allgemein Change, sondern sozusagen bezogen auf die Zielgruppe auch, bezogen auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, was ja nochmal ein ganz besonderer Fokus ist sozusagen.
Ja, ich nenne es so Innovationen anstoßen und mit Innovation umgehen. Also eigentlich neue Ideen zu entwickeln und wie kommuniziere ich mit anderen Menschen, so dass es auch möglich wird, diese Dinge zu entwickeln. Also es hat schon viel mit Change zu tun, und natürlich kommt es dann stark darauf an, welches Thema betrifft es und welche Strukturen betrifft es. Also Heilpädagoginnen arbeiten ja auch sehr unterschiedlich. Wenn ich in der Praxis tätig bin, ist es komplett anders, wenn ich jetzt in einer Organisation der Eingliederungshilfe tätig bin, wo ich auch mit ganz anderen Stellen zu tun habe auch. Bürokratischen Geschichten, ja.
Nochmal zurück sozusagen zu deiner Gründungsgeschichte, weil das ist der eigentliche Punkt. Ich finde es immer faszinierend, dass es Menschen gibt, die dann irgendwie sagen, ja, ich mache das halt mal, ja, so irgendwie. Also wenn du das hier, also, oder sagen wir mal, die Gründungsschritte, wie bist du vorgegangen dabei? Hast du einen Businessplan geschrieben? Kann ich mir irgendwie, echt? Okay.
Ja, echt.
Und den zur Bank getragen, und dann hast du ein bisschen Geld gekriegt von denen, und dann haben die gesagt, hier, kannst du mal machen.
Oder so ähnlich, genau, ja. Ja, also ich habe Kredit aufgenommen und das gestartet. Genau, es ist so, dass wenn ich eine Fachschule gründe in Deutschland und ich möchte das staatlich anerkennen lassen, dann gibt es eine Wartefrist, eine Wartezeit. Also die ersten 3 Jahre muss ich diese Fachschule selbst tragen und es gibt keine staatlichen Gelder. Ich muss zuerst einmal beweisen, dass quasi die Qualität gleichwertig dem ist anderer staatlichen Fachschulen. Und dementsprechend ist es natürlich erstmal auch ein finanzielles Thema. Und ich glaube, das ist auch ein Hauptthema, warum neben der ganzen vielen Arbeit, also ich habe jetzt 1,5 Jahre unentgeltlich gearbeitet, das ist auch ein Luxus, den man sich leisten können muss. Also es ist was, das erfordert schon Wille. Ja, da muss ich schon motiviert dafür sein.
Warum sagst du oder würdest du sagen, dass es private Schulen oder private Fachschulen, die staatlich anerkannt sind, das finde ich schon auch macht Sinn sozusagen, warum braucht es die? Also warum braucht es die gegenüber dem staatlichen System?
wenn ich die Konzepte, die ich brauche, aus meiner persönlichen Sicht nicht finden kann, das ist ja der Grund, warum man sowas macht eigentlich. Also auch andere neue Schularten sich entwickeln, warum es diese Werkstattmodelle gibt und so weiter. Ich stelle mir vor, wie Bildung gut funktionieren könnte oder was auch funktionieren könnte. Ich habe eine Idee von einem Konzept, wie zum Beispiel in meinem Fall das Thema Zukunftsorientierung. Also ich möchte gerne neue Inhalte ausprobieren, neue Formate ausprobieren und finde das nicht in den staatlichen Schulen, die schon da sind. Und deswegen entwickle ich dann eben was Neues. Hm. Also ist deswegen braucht es halt auch immer wieder Menschen, die neu denken und die sich trauen, auf den Weg machen, sowas zu tun, weil dadurch entsteht Weiterentwicklung. Ist es genau in den bürokratischen Strukturen genauso wie in Organisationen, in der Sozialwirtschaft. Das Ganze ist langsam. Und natürlich wird da auch darüber nachgedacht, ja, wir brauchen Ideen, wie wir das machen mit den digitalen Kompetenzen. Und ja, vielleicht sollten wir uns auch mal mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Aber wir haben halt auch schon so viele Themen, wir haben wenig Zeit, wir müssen das alles. Also es gibt so viele Hürden auch innerhalb dieser Strukturen, die verlangsamen den Prozess. Dann wird an diesem Curriculum gearbeitet, ich glaube seit 2017 oder so. Also das, bis das dann mal wirklich umgesetzt wird und in die Spur kommt, könnte man es schon fast wieder neu überarbeiten.
Das Curriculum, von dem du sprichst gerade, ist ein staatliches Curriculum für die Fachschulen für Heilpädagogik, richtig? Ja.
Okay. Genau, aber das betrifft nicht nur die Heilpädagogik, also das betrifft, denke ich, auch sämtliche andere Berufsfelder, auch in der Sozialwirtschaft, ja.
Also ich habe mal vor einigen Jahren am Qualifikationsrahmen für die soziale Arbeit vom Fachbereichstag Soziale Arbeit mitgewirkt. Da hatten wir das Thema digitale Transformation noch überhaupt gar nicht drin, aber es ist immer noch die aktuelle Version, die jetzt da steht sozusagen. Ja, irgendwie, wo wirklich so diese Frage ist, wie schnell sind denn da eigentlich Entwicklungsläufe, die dahinter stehen? Aber eine andere Frage dazu, weil du schreibst das oder sagst, das ist so langsam, die Entwicklung, die dahinter ist. Würdest du sagen, eher auf die Veränderung der bestehenden Systeme zu setzen oder eher auf das Neumachen setzen?
Es kommt immer drauf an. Ich persönlich habe mich für den Weg entschieden, Neumachen, weil es lässt sich schneller umsetzen. Wenn ich in Strukturen bin, die schon gewachsen sind, das ist sehr mühsam, innerhalb dieser Strukturen, diese Strukturen zu verändern, jeden Einzelnen mitzunehmen, darauf hinzuwirken und so weiter und so fort. Diese Veränderungsprozesse, die dauern. Es ist schneller, nicht unbedingt einfacher, aber es geht schneller, wenn ich neu mache, ja.
Ja, ich hänge immer so ein bisschen an dieser Fragestellung. Kann man bestehende Systeme tatsächlich verändern? Und also in der gebotenen Zeit sozusagen, oder muss man sie wirklich neu machen? Ja, also auch, sagen wir mal, wohlfahrtsverbandliche Strukturen, soziale Strukturen, in der wir arbeiten, oder braucht es tatsächlich sowas wie die Sachen neu auf den Weg zu bringen? Und daran hänge ich immer so ein bisschen. Du hast eben ein wesentliches Prinzip angesprochen von dem, wie ihr arbeitet, oder sozusagen einen Wert, den du angesprochen hast, der Zukunftsorientierung. Ja, das, wenn ich das verstanden habe, ist es sozusagen ein Leitmotiv vielleicht, auch für das Curriculum, was du da hast, mit Blick auf die Zukunft. Wo glaubst du, entwickelt sich Ausbildung oder Bildung, Ausbildung, Studium vielleicht auch im Bereich der sozialen Berufe, ganz grob gesagt, hin?
Inhaltlich oder?
Ja, insgesamt inhaltlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie setzen wir es um, didaktisch, curricular, methodisch, sagen wir mal in 5 oder in 10 Jahren, wie werden da Bildungswege aussehen in dem Bereich?
Ich glaube, dass es immer weiter in die Richtung von Individualisierung gehen wird, also dass wir möglichst viele Unterschiede, egal ob es jetzt in der Bildung ist oder auch in anderen Angebotsstrukturen, es geht immer weiter dahin, möglichst viele Bedürfnisse abzudecken und auch hier kundinnenzentriert zu denken. Weil das ist auch was in der Bildung, glaube ich, teilweise passiert. Ja, dass wir an die Kundinnen denken und eben nicht sagen einfach, ich habe all diese Themen und ich muss das in ein Curriculum packen und ich muss das irgendwie strukturieren und logisch aufeinander aufbauen und gucken, dass eben dann am Ende diese Kompetenzen oder diese Qualifikation steht. Und eher auch hier zu schauen, was braucht die Praxis, was braucht der einzelne Mensch, wie leben diese Menschen? Und da bin ich von überzeugt, in der Weiterbildung, in der Erwachsenenbildung, wo es um berufstätige Menschen geht, da brauchen wir Flexibilität. Und da braucht es auch Angebote, die diese Flexibilität ermöglichen. Und es wird mit Digitalisierung möglich sein, besser möglich sein, einfacher möglich sein, ja. Und was dann eben auch noch dazu kommt, was wirklich wenig gemacht wird, was super schade ist, ist das Thema Vernetzung und Kooperation. Und das können wir auch lernen in der Digitalisierung. Da passiert ja so viel von Menschen, die miteinander sich vernetzen, in Kooperation kommen und Synergien finden. Wir haben alle Fachschulen für Heilpädagogik, gilt für jeden anderen Bereich natürlich auch, haben die gleichen Themen, die vermittelt werden. Und jeder erzählt das Gleiche, sage ich mal so, zur gleichen Zeit. Wir könnten da so viel mehr schaffen und Inhalte schaffen, kreieren, gemeinsam, wenn wir uns vernetzen würden und da in Kooperation gehen würden.
Aber passiert aber nicht, oder? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wie wirst du denn dabei beäugt? Also als, sagen wir mal, schon eher Ausnahme sozusagen, ja? Also finden die das gut oder finden die das nicht so gut? Konkurrenz hast du gerade angesprochen.
Ja, ich glaube, dass es eher ein bisschen schwierig ist, auch aufgrund dessen, dass natürlich wir haben nicht nur den Fachkräftemangel, sondern wir haben auch den Mangel von Menschen, die sich weiterbilden in dem Bereich. Also allein schon durch den demografischen Wandel. Und dann gibt es natürlich ja unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Aber einzelne Fachschulen kämpfen natürlich auch dafür, dass sie bestehen bleiben können. Und wenn dann jemand Neues dazukommt, das ist nicht erstmal ein Hurra, glaube ich, ja. Mhm. Und auch nachvollziehbar.
Ja, ja. Und vor allen Dingen dann auch noch mit einem neuen Konzept kommt sozusagen und das nicht so macht, wie alle das vorher gemacht haben, sondern halt sagt, okay, wir sind flexibler, wir machen das online, digital basiert und so weiter und so weiter. Also dann noch andere Akzente mit reinbringt. Du hattest eben noch angesprochen, dieses Netzwerk EM-Power, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist das?
Da geht es genau eigentlich darum, um das, was ich gerade angesprochen habe, sich miteinander zu vernetzen. Ich bin ja auch freie Beraterin und Trainerin und kenne auch hier die Idee von Konkurrenz und finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen schräg. Weil auch wenn wir alle ähnliche Themen haben, sind wir doch für die... Also jeder hat so seine eigene Persönlichkeit und bringt so sein ganz eigenes mit und hat so sein eigenes Konzept und jeder wirkt auch durch seine Persönlichkeit. Und ich glaube nicht an das Konzept von Konkurrenz, nicht im Einzelnen und auch nicht in Organisationen und nicht in Bildungsinstituten. Ich glaube, dass wir gemeinsam in der Vernetzung und in der Kooperation ganz wunderbare Dinge kreieren können und dass es für jeden das richtige Angebot gibt. Und so ist EM-Power entstanden, ursprünglich erstmal so eine Art Agentur, kann man sich vorstellen, die Fachexpertinnen im Sozialwesen für Inhouse-Schulungen vermittelt. Dann ist diese Lernplattform entstanden und daraus jetzt weitere Angebote, die sich differenziert haben und auch mit den Menschen, die da dabei sind, gewachsen ist. Also wir haben ein Lernmanagementsystem, ein Autorentool, das auch Organisationen und Akademien für sich intern nutzen können, dass einzelne Fachexpertinnen für sich nutzen können, die Möglichkeit, gemeinsam Online-Kurse zu vertreiben. Also ich könnte zum Beispiel auch als Organisation sagen, ich möchte meine Pflichtschulungen digitalisieren, ich nutze dafür diese Lernplattform. Und das, was ich hier mache, diese Mühe, die ich hier reinstecke, die kann ich auch extern wieder anderen Menschen zur Verfügung stellen, das vertreiben und dadurch auch wieder Gelder gewinnen und ihr habt dadurch ja auch wieder eine Win-Win-Situation. Jemand anderes, eine andere Organisation kann sagen, boah, dann muss ich alles neu entwickeln und dafür habe ich ja gar keine Zeit. Ich guck mal, was gibt's denn schon und hol mir das rein, was andere schon gemacht haben. Also hier in einen Austausch auch zu kommen. Mhm. Genau. Ja, und dann gibt's natürlich Veranstaltungen, Live-Termine, Einzelcoachings, Gruppencoachings, Webinare und so weiter. E-Books, die vertrieben werden, ja.
Okay. für, also weil du eben diese Fachthemen angesprochen hast, also wer kommt oder wer wäre sozusagen die Idealorganisation, die auf dich zukommt oder die Idealperson, die auf dich zukommt? Zu welchen Themen bist du da unterwegs?
Also E-Empower an sich ist allgemein für das Sozialwesen und ist auch für Menschen entwickelt worden, die weniger technikaffin sind und die sich ja stärker damit auseinandersetzen möchten und darüber dann eben auch ihre Wissensinhalte bekommen können und sich dort austauschen können. Idealerweise wird es mal ein Netzwerk werden von Einzelpersonen, die im Sozialwesen tätig sind, Fachexpertinnen, die für das Sozialwesen tätig sind, Organisationen und Akademien im Sozialwesen. Also idealerweise wäre es so, dass jeder seinen Teil beiträgt und sich miteinander ja austauscht und gemeinsam auf der Basis von Wissen die Zukunft aktiv gestaltet wird. Das ist so die Vision eigentlich. Mhm. Genau.
Okay. Also zu allen möglichen Themen sozusagen, die also sagen wir mal, Arbeitsfelder der sozialen Arbeit, der Sozialbranche, die da halt irgendwie drunter fallen können.
Genau, ja. Und auch nicht nur so, dass jetzt nur Menschen hier teilhaben dürfen, die in der Sozialwirtschaft tätig sind, sondern durchaus auch interdisziplinär gedacht. Und das finde ich auch das Spannende und das Interessante daran, dass wir über den Tellerrand schauen, auch so ein bisschen gucken, was machen denn die anderen eigentlich? Und die anderen können auch bei uns so ein bisschen gucken und sich da sicherlich auch einiges abschauen.
Okay, ja, spannend. Wir kommen in Richtung Endspurt sozusagen. Ich finde es hochgradig spannend, weil eben ja diese Themen Bildung, Ausbildung und so weiter finde ich auch total relevant. Nicht nur über die Tätigkeit an der Hochschule, die ich habe, sondern wirklich auch so diese Frage, okay, wohin entwickelt sich das in Zukunft? Gibt es noch Punkte, wo du sagen würdest, okay, da haben wir noch nicht drüber gesprochen oder eine Frage, die ich nicht gestellt habe, an die du aber gedacht hättest, dass ich sie unbedingt stellen würde? Und wie würdest du diese Frage beantworten?
Nicht direkt, aber ich würde ganz herzlich dazu einladen. Wir haben am 22. Mai mit E-Empower eine Online-Fachtagung. Die ist kostenfrei. Da werden viele spannende Persönlichkeiten sich beteiligen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall satt Wissen abzugreifen und auch die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen, E-Empower kennenzulernen, aber auch die Fachschule für Heilpädagogik kennenzulernen. Und es würde mich sehr freuen, wenn hier die ein oder der andere auftaucht und wir miteinander auch ins Gespräch kommen können.
Super, die Links und alle Inhalte und so weiter dazu, die stehen natürlich in den Shownotes hierzu. Alicia, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir werden dazu auf jeden Fall in irgendeiner Weise in Kontakt bleiben. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank dir.
Ja. Für mich sind es hochgradig spannende Themen, die Fragestellung, wie gelingt es sozusagen Bildung, Ausbildung im Bereich der sozialen Berufe neu zu denken, anders zu denken, digitaler zu denken, brauchen wir da viel mehr Online-Kurse, flexibler vor allen Dingen zu denken und im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer zu denken. Ich glaube, das ist eine spannende Herausforderung, die uns da in Zukunft noch begleiten wird. Ich hoffe, du hattest ja ein paar Einblicke da rein. Die Links und Shownotes in den Shownotes helfen dir da vielleicht noch mal ein bisschen weiter reinzuschauen, was Alicia Seiler so macht. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als dich nur noch mal kurz auf den 22.05. die Veranstaltung von E-Empower hinzuweisen. Da lohnt es sich sicherlich mal reinzugucken. Ich werde auch vorbeischauen. Ich bin leider an dem Tag in einer anderen Weiterbildung eingebunden. Deswegen muss man da mal schauen, wie ich da auch mit reinkomme. Und wenn es Fragen gibt oder sowas, immer über die E-Mail-Adresse he@idquadrat.org könnt ihr mich erreichen. Und ich gebe die Fragen dann natürlich auch direkt an Alicia weiter oder ihr schaut direkt bei ihr. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, ihr kennt das schon, gibt es einen Link zu PayPal, da gerne 28,50 € da lassen oder das, was ihr halt gerne da lassen wollen würdet. Nur darüber finanziert sich dieser Podcast, der natürlich auch viel auf Eigeninteresse basiert. Jetzt aber viel Spaß beim Fahrradfahren, beim Putzen, bei was immer ihr tut. Ich werde noch ein bisschen arbeiten und dann sind auch tatsächlich ein paar Ostertage. Tage angesagt. Mit immer den spannenden Fragen dabei, ja, was macht man eigentlich? Also Ferien ist natürlich auch ein bisschen schwierig in dieser Zeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.